Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit an Orte, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, dessen Name mehr verspricht, als er halten kann. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Auf einem bewaldeten Höhenrücken erhebt sich trotzig eine alte Burg. Es ist nur noch eine Ruine übrig. Der Wald rückt dicht heran, Bäume umklammern die Mauern. Ein schmaler, steiler Pfad führt hinauf, oben stehen die Mauern rau und kühl. Fensteröffnungen wie dunkle Augen, die in die Landschaft blicken. Der Wind heult um die alten Mauern und erzeugt ein pfeifendes Geräusch. Auch tagsüber kann einem in dieser verlassenen Ruine ein Schauder über den Rücken laufen. Was das alles mit Öl aus Tierfett, Alchemie und einer jungen Engländerin zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Ganz schön gruselig schon unser Kopfkino. Also an der Atmosphäre spürt man schon diese Burg, von der hier die Rede ist, die hat was mit Schauer und Grusel zu tun. Wir lösen es einfach mal auf. Wir sprechen heute über die Burg Frankenstein. Die Burg Frankenstein liegt in der Nähe von Darmstadt, ist in Südhessen, ist auf einem Höhenrücken im Odenwald. Wir wollen uns jetzt mal näher anschauen, was die Burg Frankenstein mit dem Thema Frankenstein zu tun hat. Ja, wenn man Frankenstein hört, dann denkt man ja vielleicht zuallererst an Mary Shelleys Roman Frankenstein.
Ja, also man glaubt wahrscheinlich unmittelbar, und das glauben ja auch viele Menschen, dass die Burg Frankenstein tatsächlich etwas mit dem Roman Frankenstein zu tun hat. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, ob das stimmt.
Ja, also wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt von der Burg weggehen und uns Mary Shelley anschauen und ihren Roman, bevor wir dann der Sache so ein bisschen näher kommen. Also Mary Shelley hat im Jahr 1818 den Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus veröffentlicht, und das Ganze ging zurück auf eine Challenge, kann man sagen. 1816 war sie mit ihrem Mann und mit Freunden am Genfer See in einem Haus, und es hat in diesem Sommer unentwegt geregnet. Dann sind die auf die Idee gekommen, dass sie sich die Zeit vertreiben, indem sie Gruselgeschichten erfinden. Und Frankenstein war Mary Shelleys Beitrag.
Genau, und teilgenommen hat unter anderem auch Lord Byron. Also es war eine durchaus illustre Schar, aber Mary Shelley hat mit ihrem Entwurf, mit ihrer Idee, man kann sich's denken, gewonnen.
Der Roman spielt tatsächlich zu Teilen in Deutschland. Das ist vielleicht gar nicht so allgemein bekannt. Ich meine, die letzte Verfilmung ist auch erst ein paar Monate her. Also Frankenstein wurde ja jetzt seit fast 200 Jahren immer wieder aufgegriffen als Stoff und unzählige Male auch verfilmt. Und der Fokus liegt dabei immer auf Frankensteins Monster. Das ist auch ein bisschen synonym geworden mit Frankenstein. Das ist vielleicht nicht allen so geläufig, aber Frankenstein ist der Wissenschaftler, der das Monster erschafft.
Genau, also Viktor Frankenstein, im Original heißt das Monster ja auch nicht Monster, sondern Creature. Also er erschafft ja eine Kreatur, einen künstlichen Menschen, dieser Viktor Frankenstein. In den Filmadaptionen wird natürlich immer auch wieder vom Roman mehr oder minder abgewichen. Im Original ist es so, dass Viktor Frankenstein ein Schweizer Student ist, der in Ingolstadt studiert. Das klingt heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber im 18. Jahrhundert, also der Roman wurde ja Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben, spielt aber noch im 18. Jahrhundert, und in dieser Zeit war Ingolstadt eine der wichtigsten deutschen Universitäten, und deshalb hat sich Mary Shelley Ingolstadt auch als einen relevanten Schauplatz ihrer Geschichte ausgesucht, obwohl sie selbst nie da gewesen ist.
Ja, tatsächlich, in Ingolstadt gibt es heute noch auch so eine medizinische Anatomie, ne? Also ja, so einen dieser Hörsäle, wo dann unten eine Leiche seziert wird und die Studenten dann so wie in einem Theater quasi, man sagt ja auch anatomisches Theater, in den Rängen nach oben hin ansteigend zuschauen können bei dieser Obduktion. Und in dem Roman ist es eben so, dass Viktor Frankenstein von dem Gedanken beseelt ist, oder man könnte auch sagen besessen ist, den Tod zu überwinden und einem toten Körper Leben einzuhauchen. Das macht er dann auch, indem er Teile von Leichen zusammen zusammensetzt zu einem Körper und den dann mit Elektroschocks, also das bleibt so ein bisschen unklar, die Mechanik dahinter, aber in dieser Zeit ist der sogenannte Galvanismus auch so ein bisschen en vogue, also da geht es so um elektrische Impulse und mit diesen Impulsen gelingt es ihm dann, den Körper zum Leben zu erwecken und dann ist diese Kreatur da, die alles andere als glücklich ist, darüber ins Leben gerufen worden zu sein und dann entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Frankenstein und die Kreatur verfolgt ihn auch über mehrere Länder hinweg und stürzt ihn ins Unglück und das Ganze endet auch insgesamt sehr tragisch und es geht einfach um Hybris, um den menschlichen Größenwahn, kann man auch sagen.
Also es ist der Versuch, den Tod zu überwinden, ein Wunderwerk der Wissenschaft zu erschaffen und das Ganze gerät komplett außer Kontrolle. Diese Kreatur ist aber eben nicht nur ein Monster, also die ist jetzt nicht per se böse, sondern es ist so, dass sie sehr viele negative Erfahrungen auch macht, weil sie ja wegen ihrer Hässlichkeit abgelehnt wird und so weiter. Also dieser Roman ist schon sehr, sehr vielschichtig und er spricht sehr viele unterschiedliche Themen an, die zeitlos sind.
Genau, und durch diese Zeitlosigkeit ist der Roman eben in unglaublich vielen Ländern bekannt und bis heute einfach auch sehr beliebt. Deswegen natürlich ganz spannend die Frage, hat das alles seinen Anfang genommen in einer kleinen Burg im Odenwald, irgendwo mitten in Deutschland. Wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen genauer die Fakten an. Und es gibt da eine Figur, eine historische Gestalt, die mit dieser Burg verbunden ist, wo manche Forscher dann versucht haben, eine Verbindung herzustellen zwischen dieser Figur und dem Stoff des Romans Frankenstein.
Diese Person war Johann Conrad Dippel, geboren 1673, tatsächlich auf der Burg Frankenstein. Dippel war eine enorm schillernde, streitbare Person, eine total interessante historische Figur. Er war eigentlich ein evangelischer Theologe, der sich dem Pietismus zugewandt hat und deshalb dann eigentlich eine geistliche Karriere nicht weiterverfolgen konnte, weil der Pietismus damals von der Orthodoxie oder der lutherischen Kirche nicht anerkannt worden war. Dann hat er sehr viele andere Ziele verfolgt. Also er hat sehr viele Schriften veröffentlicht, aber er hat sich unter anderem auch als Alchemist betätigt. Man hatte ja so Vorstellungen im Kopf, was Alchemisten so machen und das
Gold herstellen.
Genau,
vor
das
allem.
Erste, was einem einfällt, ist Gold herstellen und tatsächlich hat Dippel auch versucht, Gold herzustellen. Das ist jetzt nicht so verrückt und vielleicht gruselig, wie man sich das heute vorstellt, denn die Menschen hatten ja noch keine richtige Vorstellung davon, was Chemie wirklich ist. Also Alchemie und Chemie kommen ja im Grunde von demselben Begriff. Es ist ja tatsächlich möglich, in der Chemie bestimmte Stoffe aus verschiedenen Elementen zu erzeugen, durch Kombinationen, durch Verbindungen. Es ist eben nicht möglich, Gold herzustellen, weil Gold ein Element ist. Das wusste man aber damals noch nicht. Er hat natürlich auch noch versucht, sehr viele andere Dinge herzustellen. Du hast da, glaube ich, ein sehr plakatives Beispiel für gefunden.
Ja, wofür er tatsächlich am bekanntesten wurde, war das Tieröl. Das hieß Dippels Tieröl und das war ein Fett, das so aus Tierfetten hergestellt wurde. Das klingt jetzt so ein bisschen ekliger oder gruseliger, als man sich das vorstellt. Es war damals eigentlich eine ganz normale Praxis, dass man eben aus tierischen Stoffen dann Öl gewinnt. Und Dippel hat das dann so ein bisschen als Allheilmittel versucht zu pushen, kann man sagen.
Im Grunde schon. Also er hat sehr, sehr viel gemacht in dieser Hinsicht, sehr viele Dinge ausprobiert. Das ist vielleicht ganz, ja, oder kann man generell über sein Leben sagen, er hat sich einfach wahnsinnig viele Feinde gemacht. Also er hat sich halt mit relevanten Menschen in der Kirche angelegt. Er hat sich auch mit weltlichen Gewalten angelegt. Also er war zum Beispiel mal im dänischen Hoheitsgebiet, also in Altona, das damals noch unter dänischer Herrschaft stand, hat dann Kritik geübt, unter anderem auch an Folter und an Gerichtsmethoden, die eben, sagen wir mal, mit heutigen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun hatten. Und in der Folge wurde er sogar zu einer lebenslangen Haft verurteilt, hat jahrelang auf Bornholm im Gefängnis gesessen. Und egal, wo er hingegangen ist. Und er war an vielen Orten, musste nach kurzer Zeit gehen, weil er sich mit irgendjemandem angelegt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass über ihn sehr viele wenig vorteilhafte Geschichten im Umlauf waren.
Ja, eben unter anderem dann in Anlehnung an das Tieröl die Geschichten, dass er Experimente durchgeführt hätte, dann auf der Burg und dass er da versucht hätte, Tierkadaver wieder zum Leben zu erwecken. Ich glaube, da wurde dann auch noch ein bisschen von irgendwelchen Jungfrauen Frauenblut fantasiert. Alles. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Also wenn man sich Feinde macht und vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Tätigkeiten vollzieht, dann dauert es nicht lange, bis da irgendwelche Gerüchte über einen in die Welt gesetzt werden. Also diese Burg, wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, was die insgesamt überhaupt für einen Ursprung hat, aber die sieht schon so ein bisschen gruselig aus. Dann haben wir noch so ein bisschen diese etwas sagenumwobene Gestalt. Also der ist dann ja so im 18. Jahrhundert, spielt Dippel eine Rolle und dann so ungefähr 100 Jahre später ist dann Mary Shelley auch mal in Deutschland.
Genau, und fährt in der Nähe vorbei, kann man ungefähr so sagen. Sie fährt den Rhein hinunter.
Und hält unter anderem in Gernsheim. Und das ist dann tatsächlich nur noch so 15 Kilometer Luftlinie von Burg Frankenstein entfernt. Aber man muss auch betonen, Luftlinie. Also das wäre...
Man sieht es nicht.
Man sieht es nicht vom Rhein aus. Sie schreibt auch in ihrem Tagebuch, dass das Schiff in Gernsheim hält aufgrund der Dunkelheit und dass der Kapitän auf Mondlicht wartet. Also allein das ist ja ein Indikator, dass es nichts zu sehen gab. Es gab ab den 1970er Jahren ab und an Publikationen von Hobbyforschern oder auch Historikern, die dann Thesen aufgestellt haben und versucht haben, Verbindungen herzustellen und zu beweisen, dass Mary Shelley von der Geschichte von Johann Conrad Dippel inspiriert wurde und dass das so eine Art Vorbild für Viktor Frankenstein gewesen sein soll.
Ja, also Historiker würde ich mal vielleicht mit Vorsicht an dieser Stelle sagen, weil ein Historiker ja schon auf relevante Quellen sich beziehen und Beweise für seine Thesen heranziehen würde. Und das Ganze ist natürlich verführerisch. Ne? Also man hat auf der einen Seite diesen Dippel, der sich eben als Vorbild für Frankenstein wunderbar eignen würde. Man hat die Tatsache, dass Mary Shelley da vorbeigefahren ist. Man hat diese Namensübereinstimmung. Und wenn man mal auf dieser Burg Frankenstein gewesen ist, die funktioniert in dieser Hinsicht schon ganz gut, wenn das Wetter schlecht ist. Also das ist ja eine Burgruine mit Türmen und dann dieser Odenwald, der ja auch noch ein Mittelgebirge ist, das noch mit anderen Sagen verbunden ist und so weiter. Das ist verführerisch, würde ich mal sagen. Aber wenn man sich unter dem Strich anguckt, was kann man denn eigentlich wirklich beweisen oder was ist denn überhaupt nachvollziehbar, dann ist klar, dass nichts davon eine besondere Substanz hat. Also Dippel wurde auf Burg Frankenstein geboren und das war es dann auch. Und er hat auch nicht mit Menschen experimentiert oder versucht, künstliches Leben zu erwecken. Und Mary Shelley ist halt in der Gegend mal vorbeigefahren, aber sie war nicht da. Und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass diese Burg sie in irgendeiner Weise inspiriert hätte.
Ja, es gab dann eben auch noch den Versuch, eine Verbindung herzustellen zwischen den Brüdern Grimm, die ja auch in dem Zeitraum Anfang des 19. Jahrhunderts nach den Vorlagen für ihre Märchen suchen und dass die eine Korrespondenz gehabt hätten mit Mary Shelleys Stiefmutter, Mary Jane Clamont, die tatsächlich auch einen Kinderbuchverlag betrieben hat. Mhm. Aber auch diese Korrespondenz ist nicht gesichert. Ja, vielleicht nochmal auch so für den Kontext. Also ein einflussreiches Buch in dem Zusammenhang war von einem rumänischen Historiker, also wird als Historiker bezeichnet, Radu Florescu. Sein erstes Buch hieß In Search of Dracula. Und da hat er dann eben Verbindungen hergestellt zwischen der Figur des Graf Dracula und dem Vlad, dem dritten Draculea, also Vlad Tepes, der Pfähler. Das kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen, diese Verbindung. Und das Ganze hat sich als sehr förderlich für den rumänischen Tourismus dann erwiesen. Und genau, und dieser Radu Florescu hatte wohl auch mal gesagt, also dass er früher Vorlesungen gehalten hat über irgendwelche Nischenthemen, Geschichte des Balkans und dann 30 Zuhörer hatte vielleicht und seit seinem erfolgreichen Dracula-Buch konnte er sich kaum retten vor Publikum und hat dann hinterhergeschoben In Search of Dracula. Also, das war natürlich dann...
Da hat der Erfolg dazu beigetragen, dass sehr steile Thesen entwickelt wurden, offenbar.
Wir müssen jetzt tatsächlich sagen, es ist nicht beweisbar, dass die Burg Frankenstein in irgendeinem Zusammenhang mit dem Roman Frankenstein steht, auch wenn das verführerisch ist. Irgendwie und irgendwo muss Mary Shelley sich den Namen erdacht haben. Ob er ihr jetzt im Traum erschienen ist, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie gab es für sie diese Namensgebung, aber wir können einfach nicht sagen, woher. Ja, vielleicht erstmal so weit zu diesem Mythos. Vielleicht ist es aber auch nochmal interessant, sich mit der tatsächlichen Burg Frankenstein so ein bisschen zu beschäftigen, weil die ja real eine mittelalterliche Höhenburg ist. Und Marcel, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, also die Geschichte der Burg Frankenstein hat relativ wenig mit diesen Mythen und Sagen zu tun. Also sie war tatsächlich die Burg der Ritter von und zu Frankenstein. Das war eine örtliche adlige Familie, der gehörte diese Burg, der gehörten die umliegenden Dörfer. Die waren immer in so einem gewissen Konflikt mit den mächtigen Adligen ihrer Umgebung. Das waren zuerst die Grafen von Katzenellenbogen, denen Mittelalter weite Ländereien so am Rhein und auch in Südhessen gehörten. Und die Erben der Grafen von Katzenellenbogen, die Landgrafen von Hessen-Darmstadt, denen gehörte das ganze Land um diese Herrschaft Frankenstein herum. Und die Frankensteiner wären halt sehr gerne unabhängig gewesen. Also sie hätten jetzt gerne außer dem Kaiser keinen Herrn über sich gehabt. Das konnten sie aber so nicht durchsetzen. Also diese mächtigeren Adligen, die hatten zum Beispiel das Recht für die Strafgerichtsbarkeit und im Kriegsfall hätten sie auch Zugang zu dieser Burg erlangt. Und da gab es dann eben immer Konflikte, die sich über sehr lange Zeit hinzogen. Und 1662, also noch vor der Geburt von Dippel, haben diese Ritter von Frankenstein, die hatten dann, wenn man so sagen will, die Schnauze voll und haben dann diese Burg und ihre Herrschaft an die Landgrafen von Hessen-Darmstadt verkauft. Für einen sehr guten Preis. Und davon haben sie sich dann ein Gut in Franken gekauft. Und die Nachfahren dieser Familie gibt es noch. Also die leben auch noch in Deutschland, aber die leben teilweise auch in den USA. Und das war eben so eine adlige katholische Familie tatsächlich. Und aus dieser Familie sind auch Bischöfe hervorgegangen. Ein Bischof von Speyer, ein Fürstbischof von Bamberg. Aber um das am Ende zu sagen, das war nie eine Raubritterburg. Und diese Burg ist nicht eine Ruine, weil sie in einem furchtbaren Krieg zerstört worden ist. Tatsächlich wurde diese Burg niemals in irgendwelche militärischen Abenteuer oder Entwicklungen einbezogen. Nachdem die Landgrafen von Hessen-Darmstadt die Burg übernommen haben, war sie militärisch wertlos, ist die verfallen. Und im 19. Jahrhundert hat man die Reste dann angefangen so zu erhalten. Und deshalb sieht sie so aus, wie sie aussieht.
Okay, also die Wirklichkeit ist leider ein bisschen langweiliger als der Mythos. Vielleicht, vielleicht kann ich zumindest noch mal so ein paar Details ergänzen, die sich außenrum abgespielt haben, die eben auch noch mal zu diesem schaurigen und gruseligen Sagenkreis gehören. Also die Burg war auch schon vor Mary Shelley so ein bisschen markiert als ein gruseliger Ort, weil sich auch nochmal Dinge in der Umgebung befinden. Da haben wir zum einen den Ilbesberg, der liegt so ganz in der Nähe von der Burg und da finden sich magnetische Steine. Also das ist so ein Stein vulkanischen Ursprungs, der ist eisenhaltig. Wenn man da einen Kompass ranhält, dann schlägt die Nadel so unregelmäßig aus dadurch. Das hat man dann früher, hat man gesagt, es liegt an Blitzeinschlägen. Es gibt aber auch eine Sage, die das auf Hexen zurückführt. Genau, dieser Ilbesberg gilt halt in regionalen Überlieferungen als ein Hexentanzplatz, Hexenkultplatz, der zweitgrößte nach dem Brocken im Harz, also in Sachen Hexentanzplatz Nummer 2 in Deutschland sozusagen. Dann gibt es noch lokale Legenden, dass es da einen Lindwurm gab, das ist ja ein Wesen, das man so aus den Nibelungen kennt, ne? Also so ein drachenartiges Geschöpf oder so eine Riesenschlange und die dann dort getötet wurde, aber dabei den Brunnen vergiftet hat. Es gab Legenden, dass in der Burg, dass sich irgendwo unterirdisch da ein Schatz befindet. Das hat tatsächlich auch ganz real Schatzsucher auf den Plan gerufen im 19. Jahrhundert. Also es ranken sich so Mythen und Legenden rings um die Burg, muss man sagen. Und das alles hat dann auch gereicht, zusammen natürlich mit dieser Frankenstein-Verbindung, dass die Burg für lange Zeit der Schauplatz von einem Spektakel wurde, das unter anderem in der Nähe stationierte US-Soldaten ins Leben gerufen haben, nämlich ein riesiges Halloween-Fest auf der Burg.
Genau, als das hier noch gar nicht so populär gewesen ist, haben die damit schon angefangen.
Das ging, glaube ich, in den 70er Jahren schon los und ging dann eben jahrzehntelang. Die Burg ist natürlich ein ganz toller Schauplatz dann dafür. Das war auch einfach ja ein Riesen-Event, auch ein kommerzieller Faktor natürlich. Das ist jetzt leider im Moment zum Erliegen gekommen, beziehungsweise pausiert, weil, das müssen wir jetzt nochmal dazu sagen, die Burg im Moment auch so ein bisschen saniert wird, beziehungsweise, was was saniert wird, ist die Gastronomie, die so dazu gehört. Da hatte man dann in den 70er Jahren ein eher unschönes Gebäude errichtet, so, ja.
Ja, also man hat da schon sehr viel andere Bausubstanz hinzugefügt, muss man sagen.
Genau, also das ist ein Restaurant, mit dem man einen schönen Ausblick hat über den Odenwald und wo man eben essen konnte, ist aber alles so im 70er-Jahres-Style und es wird jetzt gerade aufwendig saniert, aber es ist noch nicht ganz klar, wie lange das noch dauert. Es begann 2024. Ich glaube, geplant war, dass das 27 endet und es ist jetzt, Stand 2026, schon klar, dass das sich noch mehr in die Länge ziehen wird.
So ist mit Bauprojekten.
Solange findet dieses Halloween-Spektakel tatsächlich auf der Burg Königstein statt. Stattdessen, also für alle Grusel- und Schauder-Fans, die Lust bekommen haben, das jetzt mal selbst zu erleben, dann müsst ihr nach Königstein. Vielleicht sonst noch ein paar weitere Tipps von unserer Seite. Also die Burg selbst ist zugänglich. Ihr könnt dorthin fahren. Ihr müsst so ein bisschen schauen, was ihr ins Navi eingebt, dass ihr auch da hochgelangt. Aber es gibt eigentlich Hinweisschilder. Also diese typischen braunen Hinweisschilder für Sehenswürdigkeiten führen einen dann darauf. Jetzt, dieses Restaurant ist geschlossen. Es gibt ansonsten nur so einen kleinen Kiosk, wo man eine Kleinigkeit zu trinken oder essen kaufen kann. Und dann kann man die Burg erkunden. Tatsächlich, es ist nicht unendlich viel da. Also man kann da rumlaufen und so ein bisschen die schaurige Atmosphäre genießen.
Ja, es ist die Atmosphäre und es ist der Ausblick. Und ja, wenn man da ist und vielleicht ist das Wetter nicht so schön, dann kann man sich leicht darauf einlassen.
Ja, also mein Rat wäre, an einem nebligen Herbsttag mal dort vorbeizuschauen. Vielleicht auch noch so eine kleine Randbemerkung. Das wurde auch vor dieser Sanierung als Außenstelle des Standesamtes der Gemeinde Mühltal benutzt.
Ja.
Man konnte auf Burg Frankenstein heiraten. Das wird man auch wieder können, aber für den Moment müssen sich heiratswillige Paare einen anderen Ort suchen. Wir hoffen, dass das in ein paar Jahren dann vielleicht sich ändert. Dann können wir ja nochmal eine Folge zur Burg machen, je nachdem.
Und zum Abschluss nochmal die Frage, was war für dich die wichtigste Erkenntnis der heutigen Folge?
Ich glaube, für mich war das Spannende im Grunde die Sogkraft, die dieser Name Frankenstein entfaltet hat. Dass wir uns dann gewünscht haben in Deutschland, dass diese Burg ein Namensgeber ist oder der Ursprung ist für diesen sehr, sehr bekannten Roman, für diese Figur. Und ja, dass einfach die Fakten sich nicht in diese Richtung verbiegen ließen.
Nee, verbiegen lassen sie sich nicht. Es ist am Ende ein Mythos, so wie die anderen Mythen, die sich auch mit diesem Ort oder mit anderen Burgen verbinden.
Aber Mythos hin oder her, wir empfehlen euch auf jeden Fall mal vor Ort vorbeizuschauen, euch die Burg selber anzugucken, euch vielleicht ein bisschen zu gruseln, wenn ihr dort seid. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst, wenn ihr den Podcast natürlich weiterempfehlt an Freunde, Verwandte und alle, die ihr kennt und natürlich auch, wenn ihr uns Vorschläge schicken wollt für andere Orte in neuen Folgen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas anmerken wollt, was euch aufgefallen ist, dann all diese Dinge könnt ihr an hallo@hierundort.de schicken. Wir freuen uns über jedes Feedback und natürlich auch ganz besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.